D-Radio Wissen. Update.
Dann haben die auf meinen Po gehauen einfach so und auch ins Gesicht gefasst und so die Wange gestreichelt und, ja, und auch einen Schritt gefasst.
Im Intimbereich berührt, an der Brust berührt oder nicht nur berührt, man wurde richtig angepackt, so richtig begrapscht.
Das, was diese beiden Frauen in der Silvesternacht in Köln erlebt haben, soll sich nicht wiederholen. Die Kölner Polizei hat heute ihr Konzept vorgestellt, wie die Innenstadt und besonders der Hauptbahnhof dieses Jahr zu Silvester geschützt werden sollen. Das ist unser erstes Thema im Update, heute mit Ann-Kathrin Horn.
Update.
Die Kölner Polizei will zu Silvester 10-mal mehr Polizisten einsetzen als letztes Jahr, nämlich etwa 1500. Dazu kommen noch viele Bundespolizisten und auch private Sicherheitskräfte sollen in der Stadt unterwegs sein. Der Bereich rund um den Dom wird abgesperrt. Dort sind Böller verboten. In dieser Zone wird es eine Lichtshow von einem Künstler geben und Chorkonzerte. Ein großer Kritikpunkt nach der Silvesternacht letztes Jahr war, dass der Hauptbahnhof zwar videoüberwacht wurde, allerdings waren die Aufnahmen so schlecht, dass auf Videos nicht viel zu erkennen war. Bis Silvester soll die Überwachung besser sein, sagt Wolfgang Wurm von der Bundespolizei.
Der Hauptbahnhof Köln wird bis dahin technisch mit neuester Kameratechnik ausgestattet sein. Der Bahnhofvorplatz selbst wird ausgeleuchtet sein. Unsere eingesetzten Streifen werden mit Bodycams ausgestattet sein, sodass wir hier ein Höchstmaß an möglicher Dokumentation gewährleisten können.
Die Bundespolizei will am Silvesterabend auch mit Beamten in Zivil in Zügen nach Köln mitfahren, um schon im Vorfeld zu schauen, wer Probleme machen könnte. Letztes Jahr war der Kölner Hauptbahnhof überfüllt. Auf dem Bahnhofsvorplatz in der Nähe des Doms herrschte ein Böllerchaos. In der Menge hatten Männer massenhaft Frauen sexuell belästigt und zum Teil auch bestohlen. Es gab danach mehr als 1000 Anzeigen. Die Männer, die verdächtigt wurden, stammen hauptsächlich aus Nordafrika. Ähnliche Berichte gab es auch aus Hamburg und Bielefeld. Die Vorfälle lösten eine große Diskussion aus. Über das Frauenbild nordafrikanischer Männer und über Abschiebungen, aber auch darüber, wie die Medien über die Übergriffe und die Beschuldigten berichtet haben. Und es ging auch um sexuelle Gewalt im Allgemeinen.
Was sonst noch wichtig war?
Istanbul trauert nach den Anschlägen von Samstagabend am Fußballstadion von Beşiktaş Istanbul. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf 44 gestiegen. Die meisten Opfer waren Polizisten. Zu den Anschlägen hat sich die kurdische Extremistengruppe Freiheitsfalken Kurdistans bekannt. Sie soll der PKK nahestehen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte nach den Anschlägen mit Vergeltung gedroht. Tatsächlich wurde auch schon reagiert. Erstens wurden heute Stellungen der PKK im Nordirak bombardiert. Außerdem wurden in der Türkei mehr als 200 Menschen festgenommen. Die meisten sollen Politiker der prokurdischen Partei HDP sein. Die HDP hatte die Anschläge verurteilt. Die türkische Regierung macht sie trotzdem dafür mitverantwortlich und bezeichnet HDP-Politiker als Unterstützer von Terrorismus. Der türkische Innenminister erklärt, auch Politiker können verfolgt werden.
Wer immer diese Täter unterstützt, im Ausland oder innerhalb des Landes, wir werden ohne Gnade Rechenschaft fordern. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind unsere Wegführer. Diesen Pfad haben wir auch nie verlassen. Aber alle müssen wissen, dass es ihnen nichts nützt, Zuflucht bei Nichtregierungsorganisationen, politischen Parteien und Medien zu suchen.
Vertreter ausländischer Staaten haben heute Blumen für die Opfer niedergelegt. Darunter war auch der deutsche Generalkonsul. Was genau in Syrien passiert, das kann man von hier aus leider nicht so gut beurteilen. Aber es gibt Berichte, wonach Aleppo mittlerweile fast komplett von syrischen Regierungstruppen eingenommen wurde. Der Ostteil der Stadt war 4 Jahre lang in der Hand der syrischen Rebellen. Jetzt sagen sowohl die Regierungstruppen als auch Quellen, die den Rebellen nahestehen, dass die Regierungssoldaten den Ostteil fast komplett unter ihre Kontrolle gebracht haben. Ab heute werdet ihr öfter folgenden Namen hören: Antonio Guterres. Der wird ab dem 1. Januar der neue UNO-Generalsekretär und heute Nachmittag hat er seinen Amtseid abgelegt. Mehrere deutsche Politiker warnen davor, dass mit Fake News im Netz Wähler manipuliert werden könnten. Sie fürchten, dass die nächste Bundestagswahl von Fake News beeinflusst werden könnte. Christian Lindner von der FDP hat dabei ganz klar Online-Medien aus Russland im Verdacht.
Dahinter steckt eine Strategie, die westlichen Gesellschaften zu destabilisieren. Wenn die sich selbst nicht mehr intern vertrauen, wenn es dort harte Wertauseinandersetzungen gibt, wenn der Westen, wenn Europa auseinanderfällt, naja, das spielt in die Hände natürlich von Herrn Putin.
Lindner geht davon aus, dass Russland ein Interesse hat, die AfD in Deutschland zu stärken. Die AfD meint, das sei absurd. Johannes Dimroth, Sprecher vom Bundesinnenministerium, sagt, dass das Innenministerium das Thema auf dem Schirm hat.
Da arbeiten wir jetzt gerade wieder dran. Hat der Bundesinnenminister sich mehrfach eingelassen, eine Reihe von anderen Vertretern der Bundesregierung darauf hingewiesen, dass es eine gewisse Befürchtung gibt, dass es zu Beeinflussungen auch des kommenden Bundestagswahlkampfs kommen kann. Und zwar durch wen auch immer, darauf lege ich ganz besonderen Wert. Damit ist nicht verbunden, der Fingerzeig in ein bestimmtes Land oder einen bestimmten Initiator einer solchen Maßnahme.
Die Frage ist jetzt, ob vielleicht Gesetze geändert werden, um Verfasser und Verbreiter von Fake News stärker zu bestrafen. Bundesjustizminister Heiko Maas sagt aber, es gibt schon Strafen dafür. Das Gesetz muss nicht geändert werden. Ins Rollen gekommen ist die ganze Diskussion wegen einer Falschnachricht, die mit Renate Künast von den Grünen zu tun hatte. Ein Zitat wurde massenhaft geteilt. Künast soll gesagt haben, dass man dem Flüchtling helfen müsse, der die Studentin in Freiburg ermordet hatte. Sie soll das in der Süddeutschen Zeitung gesagt haben. Aber hat sie gar nicht. Künast hat jetzt Strafanzeige gegen den Verfasser gestellt. Auch die Zeitung prüft juristische Schritte. Zum ersten Mal tauchte das Zitat wohl auf einer rechtsnationalen Facebook-Seite aus der Schweiz auf.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Was tun gegen Fake News? Darüber debattiert auch das Netz. User i.dietz findet es bei Spiegel Online richtig, dass Renate Künast Anzeige erstattet hat. Diese Zitate bzw. gezielte Falschmeldungen sind keine Sandkastenspiele mehr. Wenn nötig und vor allen Dingen wenn möglich, sollte juristisch dagegen vorgegangen werden. Viele sehen dabei Facebook stärker in der Pflicht. Aber heise.de-User, as far as I know, ist dagegen, dass Facebook sofort löscht. Ja, Fake News müssen gelöscht werden. Aber ganz sicher nicht unmittelbar nach der Meldung. Denn da könnte ja jeder kommen und behaupten, die Nachricht sei falsch. Es muss zumindest eine Prüfung erfolgen. Und der Bittsteller hat bitteschön mindestens ein paar Belege dafür vorzulegen, dass die Nachricht falsch ist. User Landarzt hält bei Tagesschau dagegen. Das wäre ja noch schöner, wenn jetzt immer der Angegriffene seine Unschuld beweisen müsste. Nein, ein Beitrag muss auf Antrag sofort aus dem Netz genommen werden, bis der Verfasser beweisen kann, dass er recht hat. User Straight hat bei tagesschau.de eine ganz einfache Lösung. Wenn ich Nachrichten lesen will, gehe ich nicht auf Facebook.
Was noch wichtig wird.
In Brüssel sind heute die Außenminister der EU-Länder zusammengekommen, um über Themen wie Syrien zu sprechen. Morgen geht es dann um die Türkei. Das EU-Parlament hatte empfohlen, dass die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei erstmal auf Eis gelegt werden. Jetzt müssen die Außenminister dazu eine Haltung finden. Sie sind allerdings in dieser Frage nicht einer Meinung. Österreich zum Beispiel ist klar dafür, die Gespräche mit der Türkei zu beenden, sagt der österreichische Außenminister Sebastian Kurz.
Die Türkei hat sich in den letzten Jahren immer weiter weg von Europa entwickelt und in den letzten Monaten hat sich diese Entwicklung sogar noch einmal beschleunigt. Über 100.000 sind eingesperrt worden, Andersdenkende werden eingeschüchtert und auch die Todesstrafe soll wieder eingeführt werden. Darauf muss Europa reagieren.
Dieser Meinung sind auch Bulgarien und die Niederlande. Die Staaten, die in der EU am meisten zu sagen haben, darunter auch Deutschland, wollen die Verhandlungen mit der Türkei erstmal nicht abbrechen. Die Slowakei leitet im Moment die EU-Treffen und der slowakische Außenminister Miroslav Lajčák meint:
Ich denke nicht, dass wir die Verhandlungen stoppen sollten. Wir sollten den Dialog mit der Türkei fortsetzen. Das Land ist ein wichtiger Partner.
Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn meint wie viele andere, nur wenn es weiter Verhandlungen gibt, kann man noch ein bisschen Druck auf die türkische Regierung ausüben.
Helfen wir dem türkischen Volk, wenn wir abbrechen? Ich glaube, die Antwort ist nein. Haben wir genug Einfluss, wenn zum Beispiel es um die Einführung der Todesstrafe geht, wenn wir abbrechen? Nein. Helfen wir im Friedensprozess Zypern, wenn wir abbrechen? Nein.
Also morgen wird sich herausstellen, für welche Position es eine Mehrheit gibt. Weiter EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei führen oder sie erstmal auf Eis legen.
Und sonst in der Welt?
Einen Tag nach dem Anschlag auf eine koptische Kirche in Ägypten sind 4 Verdächtige in Haft. Präsident Fatah al-Sisi hat mitgeteilt, dass 3 Männer und eine Frau verhaftet wurden. Nach 2 weiteren mutmaßlichen Hintermännern werde noch gefahndet. Ein 22-Jähriger wurde demnach als Selbstmordattentäter identifiziert. Bei dem Bombenanschlag in der Markus-Kathedrale in Kairo waren gestern mindestens 25 Menschen getötet worden. Es war das schlimmste Attentat auf die christliche Minderheit in Ägypten. Religionsvertreter haben die Tat als Anschlag auf die ganze Nation verurteilt. In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi haben die Behörden letzte Woche hunderte Hütten in Slums zerstört. Eine Korrespondentin der Nachrichtenagentur Reuters spricht von bis zu 1500 Menschen, die ihr Dach über dem Kopf verloren haben. Die Stadtverwaltung sagt, man habe mehrfach darauf hingewiesen, dass die Menschen die städtischen Flächen verlassen müssten. Landrechtsaktivisten sagen, das stimmt so nicht. Die Menschen seien vorher nicht darüber informiert worden und hatten keine Möglichkeit, ihr Hab und Gut zu retten. In Neu-Delhi leben rund 18 Millionen Menschen, mehr als ein Viertel davon Schätzungen zufolge in Slums. Die indische Regierung versucht, Städte im großen Stil zu modernisieren. Bis 2022 sollen 100 Smart Cities entstehen, mit funktionierendem Nahverkehr, durchgehender Internetverbindung, Strom- und Wasserversorgung. Auch Wohnungen für alle stehen auf dem Plan der Regierung. Für die Aktivisten stehen die Zwangsräumungen aber im Widerspruch dazu. Europäer müssen bisher immer einen Umweg fliegen, wenn sie nach Australien wollen. Eine Non-Stop-Verbindung gibt es noch nicht. Das soll sich im März 2018 ändern. Dann ist der erste Flug einer Qantas-Maschine vom australischen Perth nach London geplant. Nach Angaben von Qantas gibt es ab nächstem Frühjahr die ersten Tickets für die Non-Stop-Verbindung. 17 Stunden soll der Flug dauern. Die Tourismusbranche in Australien erhofft sich durch die neue Flugverbindung wachsende Einnahmen. Gerade für den Bundesstaat Westaustralien, in dem Perth liegt. Viele Touristen sind bisher vor allem an der Ostküste unterwegs. Dort liegt unter anderem Sydney.
Wissensnachrichten.
Woher kommt eigentlich der Klimawandel? Die erste Antwort, die einem auf diese Frage einfällt, lautet: Wir stoßen zu viel Kohlendioxid aus. Darüber, dass wir auch ganz schön viel Methan ausstoßen, darüber machen wir uns weniger Sorgen. Sollten wir aber, sagen Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern. Kerstin Ruskowski aus unseren Wissensnachrichten, warum?
Ja, die Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Konzentration von Methan in der Atmosphäre in den letzten Jahren extrem angestiegen ist. Und zwar so krass, dass sie dadurch die Ziele aus dem Pariser Klimaschutzabkommen gefährdet sehen.
Wie schlimm ist es denn?
Mittlerweile gibt es 150% mehr Methan in der Atmosphäre als vor der industriellen Revolution vor etwa 250 Jahren. In den letzten zwei Jahren hat es ganz extrem zugenommen. Und das, wo wir uns eigentlich gerade freuen konnten, dass der Kohlendioxidausstoß in den letzten drei Jahren deutlich weniger geworden ist. Es ist nämlich schon so, dass Kohlendioxid grundsätzlich das größte Problem fürs Klima ist.
Aber heißt, Methan ist auch ein Problem.
Ja, und auch ein ziemlich großes, denn Methan heizt die Atmosphäre viel krasser auf als Kohlendioxid, mindestens 20 Mal so stark. Aber, und das ist das Gute, Methan bleibt nur etwa 10 Jahre lang in der Atmosphäre, Kohlendioxid dagegen über Jahrhunderte.
Das heißt, die beste Lösung wäre ja jetzt, wir müssen einfach weniger Methan ausstoßen.
Theoretisch ja, praktisch ist es leider ein bisschen komplizierter, denn die Forscher sind sich nicht so ganz sicher, was diesen krassen Anstieg verursacht hat. Methan hat nämlich sehr, sehr viele Quellen. Es wird zum Beispiel freigesetzt, wenn nach fossilen Brennstoffen wie Öl, Kohle und Gas gebohrt wird. Aber auch bei der Produktion von Nahrungsmitteln durch rülpsende Kühe, aber auch beim Reisanbau. In den sehr stark gewässerten Böden gedeiht nämlich nicht nur Reisgut, sondern auch Mikroben, die wiederum Methan produzieren. Und dann entsteht Methan auch noch, wenn Biomasse verbrannt wird. In natürlichen Mooren, in Seen, in Ozeanen, durch Termiten und auch durch das Auftauen des Permafrosts. Aber wie viel Methan auf welche Quelle zurückgeht, das ist nicht so gut erforscht. Wenn wir das genauer wüssten und dazu noch, wie wir den Methanausstoß wieder eindämmen können, dann hätte das nach Meinung der Forscher einen sehr schnellen Effekt auf die Erderwärmung und die Staatengemeinschaft könnte das Klimaziel von Paris vielleicht doch erreichen.
Komplexes Thema und von der Forschung auf der Erde geht es jetzt zur Forschung auf den Mars. Das geht am besten mit so kleinen Robotern, die zum Beispiel die NASA alleine da oben aussetzt. Aber wir lernen jetzt, auch die können altersschwach werden.
Ja genau, die NASA muss leider gerade feststellen, dass Curiosity und Opportunity nicht mehr ganz so fit sind. Curiosity hat zum Beispiel Probleme mit den Rädern. Da sind mittlerweile mehr als 2000 Risse und Löcher drin. Dabei fährt der Rover gerade den Mount Sharp hinauf und sammelt unterwegs Proben, also hat noch eine aktuelle Mission. Und auch Opportunity hat ein kaputtes Rad und auch nicht mehr so viel Speicherplatz.
Das heißt, die NASA schickt die beiden Rover jetzt bald mal in Rente?
Nö, die Wissenschaftler finden, dass die beiden für ihr Alter eigentlich noch ganz gut in Schuss sind. In vier Jahren soll es aber einen dritten Rover-Kollegen auf dem Mars geben.
Na dann, in Deutschland. Da gibt's seit einer Weile auf Zigarettenpackungen nicht nur Warntext, sondern auch diese super ekligen Schockfotos, um Leute vom Rauchen abzuhalten. Und Wissenschaftler fragen sich, bringen diese Fotos wirklich mehr als nur der Text? Dazu gibt's jetzt eine neue Studie.
Genau, das haben sie in den USA untersucht. Da gibt es diese Textwarnungen schon seit 50 Jahren, aber keine Bilder. Und die Wissenschaftler in den USA haben jetzt herausgefunden, dass Bilder von echten Menschen auf der Packung aber doppelt so abschreckend wirken wie reiner Text. Also die Testpersonen, die damit konfrontiert wurden, haben doppelt so oft versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, wie die, die nur den Warnhinweis als Text gesehen hatten. Und dabei war es egal, ob es echte Fälle oder fiktive Fälle waren. Es zählte, dass es um Menschen ging und eben nicht um trockene Fakten.
Also, Bilder auf Zigarettenpackungen bringen mehr als Text, sagen US-Wissenschaftler. Danke, Kerstin.
Wetter.
Der Tag geht im ganzen Land trocken, aber mit vielen Wolken zu Ende. Morgen früh ist es im Süden und in der Mitte neblig. Danach ist es überall bewölkt. Nur im Südosten bekommt ihr vielleicht auch etwas Sonne zu sehen. Im Nordwesten kann es regnen. Dazu höchstens 1 bis 7 Grad. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.